SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Ein langes Wochenende können wir gerade genießen, weil es an Pfingsten zwei Feiertage für ein religiöses Ereignis gibt. Ein klarer Hinweis, dass dieses Fest im Christentum eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Doch welche? Sibylle Jacobi hat sich in Bad Kreuznach umgehört.
Von der Dreieinigkeit geht es um den Heiligen Geist. Aber Pfingsten sagt mir nicht so viel aus wie Ostern oder Weihnachten. Das ist, ich glaube, auch in der Bevölkerung ist das nicht so verbreitet. Das sind halt freie Tage.
Ja, das ist das Fest nach Ostern und ist eben das Fest des Heiligen Geistes, wo angeblich über uns kommt. Ich versuche ihn zu holen am Sonntag in unserer Kirche. Das ist für mich ein Hochfest.
Er ist auf die Menschheit gekommen, sodass die Menschen sich wieder besser verstehen können, soweit ich das weiß.
Wir haben heute Morgen auf jeden Fall Pfingstrosen gepflückt. Und da gibt es eine Pfingstgeschichte, die Kinder aber besser wissen als ich.
Nein, nicht richtig. Nur, dass die keine Dornen hat.
Wir feiern Pfingsten die Feiertage. Aber was jetzt Pfingsten für eine Bedeutung hat, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da ist ja der Segen gekommen. Fragen Sie mich nicht näher.
Ja, es ist schon ein Familienfest, würde ich sagen. Dann. Und es ist ein schönes, ruhiges Fest. Es hat einen schönen Weihnachten, die Vorbereitungen, 4 Wochen. Ostern ist ja dann auch wieder. Pfingsten kann man mehr so im Geruhsam dann feiern.
Empfang des Heiligen Geistes. Oder da kommt der Geist auf die Nieder, auf die Jünger. Sie verstehen alles, sie tragen die Botschaft weiter und so weiter. Ne? Ist eine Erleuchtung.
Ja, so kann man es auch ausdrücken, was Pfingsten bedeutet. Pfingsten ist ein vielseitiges Fest. Da feiern Christinnen und Christen nicht nur die Gründung der Kirche, sondern auch die Versöhnung und das Verständnis füreinander, gerade auch für fremde Menschen. In Zeiten von Krieg und Flucht bekommt dieser Aspekt besonderes Gewicht. Hans-Michael Ehl fasst die Pfingstgeschichte zusammen.
Wenn man der Bibel glaubt, war 50 Tage nach Ostern in Jerusalem sozusagen die Hölle los. Ein Sturm wehte über der Stadt, feurige Flammen waren über den Köpfen der ersten Christen zu sehen und alle konnten sie in ihrer eigenen Sprache predigen hören, also auch die vielen ausländischen Besucher. Danach fingen die Jesus-Anhänger an, seine Botschaft in die Welt zu bringen. Deshalb wird das Ereignis auch als Geburtsstunde der Kirche bezeichnet. Jesus selbst soll seinen Anhängern versprochen haben, dass er ihnen den Geist Gottes schickt, damit sie immer die Stärke und Unterstützung Gottes spüren. Dabei beschreibt die Bibel den Geist Gottes schon auf den allerersten Seiten. Vor der eigentlichen Schöpfung der Welt schwebte schon der Geist Gottes über der Erde. Zeichen für diesen Heiligen Geist ist die Taube. Auch das hat seinen Ursprung in der Bibel. Als Jesus getauft wird, ist da zu lesen, ist der Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabgekommen. So wurde in Pfingstgottesdiensten früher eine Taube aus einer Öffnung in der Kirchendecke heruntergelassen, als Zeichen für den Heiligen Geist, der eben auch die Christen damals stärken sollte. Immerhin hat der Heilige Geist es in der Theologie sogar auf eine Stufe geschafft mit Gott Vater und Gott Sohn, Jesus also, weshalb das Dogma der Dreifaltigkeit Gottes entstand. Gott sei einer, der in diesen drei Gestalten existiere, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so die Idee.
Hans-Michael Ehl war das über die Bedeutung von Pfingsten. Den Beitrag nachhören oder lesen können Sie auf unserer Online-Seite swr1.de/sonntagmorgen. Die globale Erwärmung hat kritische Folgen. Gelingt es nicht, sie zu stoppen, zieht sie noch größere Konflikte nach sich, als wir im Moment schon sehen. Daran erinnert der heutige Weltumwelttag, an dem sich weltweit rund 150 Staaten beteiligen. Auch die Kirchen nehmen Umweltschutz inzwischen ernst. Der Münsteraner Weihbischof Rolf Lohmann ist in der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für Klima- und Umweltfragen zuständig. Herr Lohmann, es gibt ja unzählige Thementage. Was kann da ein Weltumwelttag überhaupt bewirken?
Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir solche Tage haben. Denn wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Und wir müssen uns erinnern, wie Schöpfungsverantwortung geht, wie wir den Klimawandel wirklich in einer Weise gestalten können, um die Schöpfung zu bewahren. Das heißt, wenn wir dieses Thema uns nicht schärfer zu eigen machen, wird das schwierig werden. Von daher bin ich wirklich dankbar für jeden Hintergrund, den wir beim Thema Schöpfungsbewahrung haben und halte an dieser Stelle auch den Umwelttag für einen richtigen Tag und freue mich, dass so viele Staaten dort auch mittun.
Ihre, wie auch die evangelische Kirche, schreibt sich ja auch den Klimaschutz inzwischen selbst auf die Fahnen. Aber die Mehrheit der Kirchendächer hat ja noch keine Solarpaneele, selbst die ohne Denkmalschutz. Und auch bei den Fahrzeugen und anderen Themen ist in Sachen Nachhaltigkeit durchaus noch Luft nach oben. Haben Sie das Problem zu spät erkannt?
Was heißt zu spät erkannt? Also natürlich, sag ich mal, hätten wir eher sein können und das Thema hätte auch noch eher unser Thema sein können. Also dem will ich sicherlich zustimmen. Auf der anderen Seite wird es deswegen umso dringender, dass wir als Kirchen, damit als Verantwortungsträger für viele Gebäude, für Land, für Wälder, dass wir wirklich diejenigen sind, die auch vorne mit agieren und die nicht nur reden oder schlaue Papiere entwerfen, sondern die handeln. Sie wissen ja, wir haben den Umweltschutzbericht herausgegeben, wo die 27 Diözesen aufzeigen, wo wir stehen im Augenblick, aber wo auch deutlich wird, wo Luft nach oben ist, wo wir also weiterdenken, weiter planen müssen. Ich bin an der Stelle sehr dankbar für die jungen Menschen, die das Thema immer wieder ganz nach vorne stellen. Denn die helfen uns dabei ungemein, dass wir besser und schneller werden in dem, was wir tun.
Wenn Sie diesen Bericht mal ganz kurz zusammenfassen, zwischen 1 und 10, wo würden Sie die katholische Kirche in Sachen Nachhaltigkeit verorten?
Das ist nicht ganz leicht, aber ich sage mal 6 bis 7 würde ich jetzt mal als Wert angeben.
Sie haben ja bereits darauf hingewiesen, dass der Krieg in der Ukraine auch ein Ergebnis unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist und haben sich auch schon dem Aufruf von Fridays for Future zum globalen Klimastreik angeschlossen. Wie viel, meinen Sie, können die Kirchen denn in dieser Bewegung ausrichten?
Ich würde sagen, wir sollten partizipieren, wir sollten mitmachen, wir sollten all die Gruppen, die auch jetzt schon dafür auf die Straße gehen, die sollten wir stützen und stärken. Und andersrum sollten wir uns immer wieder von den Fachgruppen her Expertise holen für unser Handeln und für unser Tun. Beides halte ich in diesem Zusammenhang für ganz wichtig.
Die evangelische Kirche in Deutschland hängt das Thema Umweltschutz formal gesehen höher als die katholische. Sie hat im Mai eine Landesbischöfin, Christina Kühnbaum-Schmidt, von der Nordkirche zur neuen Schöpfungsbeauftragten gemacht. Wird die katholische Kirche da nachziehen?
Ich habe den Eindruck, dass wir gut aufgestellt sind. Thematisch ist das auch in der gesamten Bischofskonferenz angekommen. Ich glaube wohl, dass wir vor Ort, das heißt nochmal in den Diözesen, da sollten wir dafür sorgen, dass Umweltbeauftragte, Klimamanager, Energieberater, dass die also ihren Weg mitgehen, ihren Auftrag leisten. Das halte ich an der Stelle für noch sinniger, dass wir an den Stellen die Kompetenz haben, die uns weiterhilft und die uns mit nach vorne bringt.
Heute ist der Weltumwelttag. Anlass für uns, mit dem katholischen Umweltbischof Rolf Lohmann über die Rolle der Kirchen beim Klimaschutz zu sprechen. Für die orthodoxen Gläubigen in der Ukraine ist es ein Schlag ins Gesicht. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche Kirill lobt Putins Ukraine-Politik und leugnet dessen Gräueltaten. Und das, obwohl er auch das Kirchenoberhaupt der meisten Ukrainerinnen und Ukrainer ist. Denn deren Gemeinden sind traditionell Mitglieder von Kirills russisch-orthodoxer Kirche. Kein Wunder, dass sich nach und nach immer mehr Gläubige in der Ukraine von dieser Kirche distanzieren. Florian Kellermann kennt die Details.
Die orthodoxe Nikolai-Gemeinde in Irpin war lange gespalten. Ein Teil der Gemeindeglieder wollte aus der ukrainischen orthodoxen Kirche austreten, die sich dem Patriarchen in Moskau unterordnet. Ein anderer Teil war strikt dagegen. Doch das änderte sich mit dem russischen Einmarsch, erzählt der leitende Priester Andriy Klyushev. Zuerst fühlte er vor, wie die Stimmung war. Danach habe ich die versammelt, die nach dem Abzug der russischen Truppen in die Stadt zurückgekommen waren. Die konnten abstimmen, indem sie ihre Hand hoben. Für die anderen habe ich ein Formular im Internet erstellt, mit dem sie ihre Stimme abgeben konnten. Die große Mehrheit war dafür, die Kirche des Moskauer Patriarchats zu verlassen. Und es zeigte sich, dass viele schon lange davon geträumt hatten. Irpin, eine Kleinstadt bei Kiew, war bis Ende März von russischen Truppen besetzt. Und Patriarch Kirill in Moskau unterstützte den russischen Angriffskrieg. In seinen Augen verteidige sich Russland nur. Die russischen Soldaten begingen und begehen schwere Kriegsverbrechen. In Irpin schossen Scharfschützen auf Familien, die zu Fuß nach Kiew flohen. Das war längst bekannt, als Kirill bei einer Predigt in Russland vor Soldaten erklärte: Wir streben in keiner Weise einen Krieg an oder etwas, das anderen schaden könnte. Aber wir sind dazu erzogen worden, unsere Heimat zu lieben und sie zu verteidigen, so wie nur Russen ihr Land verteidigen können. Die ukrainische orthodoxe Kirche, die sich bisher Moskau unterordnet, reagierte. Ihre Synode beschloss, sich von der russischen orthodoxen Kirche in Moskau zu distanzieren, zunächst allerdings nur in Verwaltungsfragen. Für die Nikolaigemeinde in Irpin war das zu wenig und zu spät. Eine 70-Jährige nach dem Gottesdienst am vergangenen Sonntag: Russland hat uns mit Krieg überzogen und da sollen wir noch Steuern nach Moskau abführen. Kirill hat den Krieg sogar gesegnet, also dass sie uns umbringen dürfen. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt zu einer ukrainischen Kirche gehören. Die Gemeinde in Irpin schloss sich nun einer anderen, rein ukrainischen orthodoxen Kirche an, wie seit Kriegsbeginn rund 400 andere ukrainische Gemeinden. Diese Kirche war vor 3 Jahren gegründet worden und wird von der Moskauer Kirche als nicht legitim abgelehnt. Doch es gibt auch viele Gemeinden, die dem Beispiel der Nikolaigemeinde bisher nicht folgen. Aber fast alle haben inzwischen zumindest damit aufgehört, bei ihren Gottesdiensten für Patriarch Kirill zu beten.
Ja, das war ja auch absurd genug. Aus Kiew war das Florian Kellermann über die Kirchenspaltung in der Ukraine. In einem offenen Brief haben Theologinnen und Theologen nun die evangelische Kirche in Deutschland aufgerufen, die russisch-orthodoxe Kirche aus dem Weltkirchenrat auszuschließen. Dessen Vollversammlung soll nämlich Ende August in Karlsruhe stattfinden. Keine Einreise und kein Zugang zu seinem Vermögen, das auf mehrere Milliarden geschätzt wird. Damit wollte die Europäische Union den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kirill sanktionieren, weil er unermüdlich Putins Kriegskurs verteidigt. Doch diesen Teil des aus vielen Punkten bestehenden neuen Sanktionspakets musste die EU fallen lassen, weil der ungarische Präsident Orbán darauf bestanden hat und die EU Beschlüsse nun mal nur einstimmig fassen kann. Stefan Überbach kommentiert:
Wie bitte? Die Europäische Union lässt sich von Viktor Orbán schon wieder am Nasenring durch die Manege führen? Gerade erst hat sich der Demokratieverächter aus Budapest beim geplanten Boykott von russischem Öl eine großzügige Sonderregelung für sein Land ertrotzt. Und jetzt schafft er es auch noch, den orthodoxen Patriarchen und glühenden Putin-Unterstützer Kirill von der Sanktionsliste zu streichen. Orbán droht, Orbán blockiert, Orbán fordert und die 26 anderen EU-Länder knicken ein. Man möchte sich die Augen reiben. Was um alles in der Welt ist denn in Europa gerade los? Ganz offensichtlich fühlt sich der ungarische Ministerpräsident nach seinem unerwartet deutlichen Wahlsieg im Frühjahr auch in Brüssel so unverwundbar, als hätte er in Drachenblut gebadet. Und am Ende dieser bemerkenswerten Woche scheint es ja auch tatsächlich so zu sein, dass Orbán in Europa wie immer seinen Willen durchpauken kann. Ganz einfach, weil er machtbewusster und skrupelloser ist als all die anderen. Über seine Motive im Falle des Moskauer Kirchenführers lässt sich nur spekulieren. Zwar sind sich Orbán und Kirill in ihrer Sicht auf die Gesellschaft in vielen Punkten einig und halten etwa die gleichgeschlechtliche Ehe und Feminismus für Teufelszeug. Allerdings ist die orthodoxe Gemeinde in Ungarn nicht sonderlich groß. Womöglich also denkt Viktor Orbán mit seinem Einsatz für den Putin-Freund schon an die Zeit nach dem Ukraine-Krieg. Wie dem auch sei, mit seiner Blockadepolitik spielt Ungarn dem Kreml jedenfalls in die Karten, denn der will die EU schwächen, wo immer das geht. Immerhin, ab sofort sind die Verhältnisse geklärt. Die Europäische Union ist tief gespalten und der Spaltpilz hat einen Namen. Viktor Orbán. Er hat mit dem überflüssigen Streit um das 6. Sanktionspaket die Einigkeit der EU im Konflikt mit Russland in Frage gestellt. Klar ist auch, Ungarn steht allein gegen alle. Selbst die alten Freunde aus der sogenannten Visegrad-Gruppe, also Tschechien, Polen und die Slowakei, sind inzwischen deutlich auf Abstand. Wegen der ständigen Alleingänge und wegen Orbáns Nähe zu Wladimir Putin. In Brüssel gibt es zwar die leise Hoffnung, dass es Ungarn nicht lange in der Isolation aushält und bald einlenken wird. Schließlich ist das Land dringend auf europäisches Fördergeld angewiesen, das wegen schwerer Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und der grassierenden Korruption auf Eis liegt. Wahrscheinlicher dürfte allerdings sein, dass sich Viktor Orbán im Gegenteil sogar richtig wohlfühlt in der Rolle des Außenseiters, der gegen die da in Europa entschlossen und erfolgreich die ungarischen Interessen verteidigt. Die Erfahrung der letzten Jahre gibt ihm dabei schließlich recht. Leider.
Der Kommentar von Stefan Überbach war das zu Viktor Orbáns Aufweichen des EU-Sanktionspakets. Es enthält nun keine Maßnahmen mehr gegen den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill. Orbáns mutmaßliches zweites Ziel, blockierte EU-Gelder, Corona-Gelder für Ungarn locker zu machen, hat er allerdings nicht erreicht. Wie sieht heute jüdisches Leben in Deutschland aus? Welche Vielfalt steckt darin und wie kann es sichtbarer werden? Diese Fragen sollte das Jubiläumsjahr zu 1700 Jahren jüdisches Leben in Deutschland beantworten. Nach einer Corona-bedingten Verlängerung kommt es nun im Juli zum Abschluss. Doch die Veranstaltenden haben diese Woche schon einmal eine erste Bilanz gezogen. Kirsten Dietrich war dabei.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. War die Beschäftigung damit nun ein Festjahr oder doch eher ein Gedenkjahr? Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, ist sehr klar in seiner Einschätzung.
Wir haben in diesem Jahr, nein, nicht wirklich gefeiert. Dazu gibt es zu viele beschämende Momente lange vor dem Holocaust.
Auch jetzt gebe der anwachsende Antisemitismus Grund zur Besorgnis, sagt Lehrer. Ihr Ziel hätten die Organisatoren des Gedenkjahres trotzdem erreicht.
Zweifellos gelang es jedoch trotz dieser Belastungen, jüdisches Leben in Deutschland noch viel sichtbarer zu machen und es noch mehr dorthin zu rücken, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
Die beinahe 2400 Veranstaltungen haben bewusst versucht, die Wahrnehmung jüdischen Lebens zu verändern. Viele fanden außerhalb der großen Städte als historische Zentren jüdischen Lebens statt und im Zentrum sollten die Juden und Jüdinnen stehen, die heute leben. Anja Siegemund, Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin, Zentrum Judaicum.
Ganz wichtig ist eben gewesen, das ist das Wort, was überall im Raum war, die Vielfalt, die Vielfalt, die Vielfalt zu zeigen. Und das hat man ja auch versucht. Und ich glaube, was ganz wichtig war, ist auch, es ist sehr stark auch die Gegenwart gezeigt worden. Und das ist dann doch relativ neu, glaube ich. Das ist so in dieser Art und Weise einfach noch nicht so passiert.
Sie verstehe dabei das Bedürfnis, vor allem die jüdischen Verdienste für die Gesellschaft herauszustellen, sagt Siegemund. Allerdings sei das auch eine durchaus gefährliche Verengung des Blicks.
Ich finde das ziemlich problematisch und denke dann immer daran, und was ist mit denen, deren Leben sich vielleicht nicht so stark unter jetzt den Leistungen für die deutsche Gesellschaft subsumieren lässt? Was bedeutet das für die Zukunft? Hält die Gesellschaft das dann auch aus oder wie hält sie es mit jenen aus, die, sagen wir mal, keine solchen Leistungen erbringen und die vielleicht so anders sind, dass es schwer erträglich ist? Wie groß ist da wirklich Toleranz und Laissez-faire?
Eine verstärkte Wahrnehmung jüdischer Gegenwart in all ihrer Vielfalt stellt deshalb die gesamte Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Denn es muss neu ausgehandelt werden, wer eigentlich für welche Gruppen sprechen kann und damit auch bestimmt, auf welcher Grundlage von Erinnerungen sich die deutsche Demokratie formt. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, sieht die Erinnerungspolitik da an einem Umbruch, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine.
Ich glaube, dass die Erinnerungskultur in Deutschland vor einer Zäsur steht. Das ist immer ein Risiko, aber es ist in erster Linie, finde ich, eine große Chance. Und deswegen würde ich zum Beispiel auch sehen, dieses Gedenkjahr ist für mich gar nicht zu Ende, ja, oder geht gar nicht zu Ende, sondern das ist der Auftakt für eine dauerhafte Beschäftigung mit dem jüdischen Leben heute in Deutschland.
So Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat mit seiner Bilanz des Gedenkjahrs 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
Kirsten Dietrich hat berichtet, wie das Fest- und Gedenkjahr von den Veranstaltenden bewertet wird. Im Norden von Burkina Faso ist es mühsam, die Familie zu versorgen. Immer wieder gibt es Dürren und Ernteausfälle. Und selbst wenn es regnet, müssen die Frauen lange Fußmärsche zu den Wasserstellen zurücklegen. Umso perfider ist, was mutmaßlich Terroristen und Kriminelle dort gerade anrichten. Einen Wasserkrieg, unter dem bereits Hunderttausende leiden. Dunja Sadaki berichtet.
Djibo, das ist eine Stadt in Burkina Fasos Norden. Vor allem hier sollen Wasseranlagen, Pumpen, Bohrlöcher gezielt zerstört worden sein. In Djibo befinden sich Hunderttausende, die bereits vor Terror und Gewalt geflohen sind. Aminata kommt aus der Stadt und ist vor Terrorgruppen in die Hauptstadt Ouagadougou geflohen, erzählt sie dem französischen Nachrichtensender France 24.
Sie kamen in unsere Nachbarschaft, um uns zu sagen, wir haben 24 Stunden, um zu gehen. Aktuell weiß ich nicht mal genau, wo meine Familie ist. Ich weiß nur, dass sie weg und am Leben sind. Ich kann hier nicht in Ouagadougou bleiben. Meine ganze Familie ist in Djibo, mein Mann, meine Kinder, meine Mutter.
Toute ma famille, mon mari, mes enfants, ma mère.
Die Situation in Djibo sei höchst alarmierend, sagt Marine Olivesi. Die Sprecherin des norwegischen Flüchtlingsrates in Burkina Faso beobachtet die Entwicklung mit Sorge.
In der Stadt Djibo standen der Bevölkerung vor Beginn der Angriffe im Februar etwa 3 bis 6 Liter Wasser pro Tag und Person zur Verfügung. Das ist bereits eine besorgniserregende Zahl, da laut Weltgesundheitsorganisation 7 Liter Wasser die Mindestgrenze für das Überleben eines Menschen darstellen. Und schon vor den Anschlägen waren wir nur noch bei maximal 6 Litern Wasser pro Person. Und seit diesen Angriffen haben die Menschen die Hälfte des verfügbaren Wassers verbraucht. Das heißt, ein Mensch in Djibo hat derzeit weniger als 3 Liter Wasser pro Tag.
3 Liter d'eau par personne par jour à disposition.
Das Problem weitet sich mittlerweile auch über die Stadt Djibo hinaus aus. Fast 300.000 Menschen seien von diesen Wasserangriffen direkt betroffen, erzählt Marine Olivesi. Dabei fehle es an vielen Orten sowieso schon an Medikamenten und Lebensmitteln. Wasser sei schon vorher knapp gewesen. Dann kamen die Wasserattacken.
Seit Februar wurden 32 Vorfälle dokumentiert. Diese Vorfälle nehmen verschiedene Formen an. Die Zerstörung von Wasserstellen, Tanklastwagen, absichtliche Verunreinigungen von Wasserstellen durch Tierkadaver, die wir im Brunnen gefunden haben. All diese Angriffe haben dazu beigetragen, die bereits bestehende Wasserknappheit zu verschärfen und die Zivilbevölkerung vom Zugang zu Wasser abzuschneiden und damit die humanitären Bedürfnisse im Land zu verschärfen. Für Geflüchtete und Einheimische.
Über Konvois sollen die Bewohner von Djibo nun versorgt werden. Nichtregierungsorganisationen sprechen mittlerweile von einem gezielten Wasserkrieg gegen die Bevölkerung. Terroristische Gruppen und bewaffnete Banden nutzen Wasser als Waffe. Ihr vermeintliches Ziel, die sowieso schon schwierige Sicherheitslage im Land weiter zu verschlechtern, sagen manche vor Ort. Es geht um Terror im Namen eines radikalen Islam. Korruption und ethnische Konflikte sind an der Tagesordnung. Eigentlich ist Burkina Faso reich an Goldvorkommen. Trotzdem zählt der westafrikanische Staat laut den Vereinten Nationen zu den ärmsten Ländern der Welt.
Dunja Sadaki war das zum Wasserkrieg in Burkina Faso. Die Vereinten Nationen hatten sich vor 6 Jahren viel vorgenommen, um die weltweiten Lebensbedingungen zu verbessern. Sie beschlossen, Frieden und Ernährung zu sichern, Bildung und Gesundheit zu gewährleisten, Klimawandel und Armut zu bekämpfen. Bis 2030 wollten sie insgesamt 17 nachhaltige Entwicklungsziele erreichen. Wie weit man da bislang gekommen ist und was die deutsche Entwicklungspolitik dazu beiträgt, zeigt der sogenannte Kompass 22, den die Welthungerhilfe und das Kinderhilfswerk Terre des Hommes diese Woche vorgestellt haben. Bei letzterem arbeitet Joshua Hofert, den ich vor der Sendung fragen konnte, wie hat sich die globale Lage der Kinder in diesem Jahr verändert?
Was wir in diesem Jahr ganz besonders feststellen, ist, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie so stark wie nie sichtbar sind. Dass sich die Welt im Prinzip in 2 Hälften, nämlich in die Reichen, die von der Pandemie profitiert haben, und in die Armen, die leiden mussten unter den Lockdowns, unter ausbeuterischer Kinderarbeit aufteilt. Und wir sehen, dass da ganz besonders in den Projekten von Terre des Hommes diejenigen, die am verwundbarsten sind, und das sind eben häufig Kinder und ihre Familien, ganz besonders unter den Folgen der Pandemie leiden. Das wird uns noch über viele, viele Jahre bewegen und betreffen. Auch wenn es hier möglicherweise so scheint, als wäre Corona vorbei, sind die Auswirkungen gerade in Afrika, wo gerade mal zum Beispiel 17% der Bevölkerung geimpft sind, noch lange nicht vorüber.
Und jetzt kommt auch noch der Krieg in der Ukraine dazu und die damit verbundenen Ernährungsprobleme, die hohen Weizen- und Getreidepreise, die treffen ja die Kinder in den armen Ländern auch viel stärker als die hier.
Ja, was Sie sagen, ist absolut richtig. Die Welt Wirtschaft und alle Menschen sind so stark inzwischen verwoben, dass natürlich die Nahrungsmittelkrise sowohl preislich wie auch vom Bedarf her einfach massiv vor allem Länder beispielsweise im Horn von Afrika betreffen wird, wo wir heute schon Dürrekatastrophen sehen und wo heute schon die Auswirkungen des Klimawandels sehr, sehr stark zu spüren sind. Und von daher geht es jetzt wirklich darum, den Krieg in der Ukraine natürlich so schnell wie möglich zu beenden und auf der anderen Seite die Mittel, und das ist eine Forderung, die wir haben an die Bundesregierung, auch nicht nur für militärische Zwecke in der Ukraine oder in der NATO zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen Geld mindestens auch in dieser Größenordnung, um eben diese ganzen humanitären Krisen, die daraus erwachsen, auch abzufedern.
Gerade haben wir aus Burkina Faso von Korruption und Terrormilizen gehört, die Wasseranlagen zerstören. In solchen Ländern bringt doch eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit gar nichts, oder?
Sie bringt in dem Moment schon was, wo wir versuchen, die Lücke zwischen der humanitären Hilfe, also Sie sprechen Wasseranlagen an, und wo wir aber natürlich daran arbeiten müssen, dass wir in einem Land wie Burkina Faso, was unter einem massiven Bürgerkrieg leidet, eine Art von Verständigung zwischen Menschen haben und Perspektiven haben, die langfristig dazu führen, dass eben nicht der Krieg und der Konflikt der Ausweg ist, wo wir natürlich erstmal helfen müssen und, ich sag mal, Brände löschen müssen, aber auf der anderen Seite natürlich langfristig an den Perspektiven arbeiten müssen. Und aus dem Grund ist es beispielsweise so wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf die Ukraine blicken, sondern auf Länder, die sonst aus dem Rampenlicht herausgeraten und vergessen werden und wo so viel Leid dann abgewendet werden kann, wenn wir auch diese Krisen weltweit nicht aus dem Blick geraten lassen.
Nun gibt es ja gerade ziemlich viele Bereiche, in die mehr Geld fließt als sonst. In die Ukraine, in die eigene Verteidigungskraft, zu Geflüchteten und zu sozial Benachteiligten. Sie fordern jetzt zusätzlich den Etat für die Entwicklungszusammenarbeit mindestens auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, das ergibt ja einen riesigen Schuldenberg, den unsere Kinder irgendwann mal zurückzahlen müssen. Muss man das nicht auch berücksichtigen?
Das muss man auf alle Fälle berücksichtigen, da haben Sie natürlich völlig recht. Und es geht uns auch nicht darum zu sagen, wir müssen hier jetzt einen Riesenberg machen von neuen Schulden oder Ähnlichem. Worum es uns eher geht, ist, dass die Prioritäten richtig gesetzt werden. Und wir sehen schon, dass es eine Sichtweise gibt in vielen Staaten, die eben am falschen Ende sparen. Und das falsche Ende sind aus unserer Sicht, sind eben Kinder, sind die zukünftigen Generationen und sind besonders die Auswirkungen des globalen Klimawandels, von denen natürlich die Menschen heute, aber auch Kinder und zukünftige Generationen noch viel, viel mehr betroffen werden. Also wenn wir uns diesen Schuldenberg, von dem Sie recht haben, das ist natürlich eine Herausforderung, betrachten, müssen wir immer daneben halten, auch was passiert, wenn wir nichts tun. Und das kann keine Alternative sein, weil wenn wir diese Themen wie Klimawandel, wie globalen Hunger, wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann haben wir am Ende noch viel, viel mehr Probleme, als wenn wir hier jetzt an den richtigen Stellen investieren. Und das ist aus Sicht von Terre des Hommes die Entwicklungszusammenarbeit.
Sagt Joshua Hofert vom Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Das hat gemeinsam mit der Welthungerhilfe diese Woche eine Bilanz zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit gezogen.